Jesus, wir wollen darum beten, dass das, was wir gerade singen in diesem Lied, auch heute Morgen wieder passiert, an diesem Tag, dass wir nicht nur theoretisch wissen, weil wir in einem Gottesdienst sind, dass du genug bist für unser Leben, sondern dass du dich uns immer wieder neu so offenbarst, dass wir beeindruckt sind von deiner Liebe, dass wir beeindruckt sind von dem, wie du wirken kannst und wirken willst in unserem Leben und dass du wirklich genug sein kannst. Und danke dafür, dass du ein Gott bist, der oft so viel mehr gibt als das, was wir so ganz dringend brauchen. Und so bitte ich dich, dass du einfach uns jetzt aufmerksam machst für dein Reden, für das Wirken deines Geistes. Danke, dass du ein redender, ein sprechender Gott in unser Leben hinein bist. Amen. Ja, ich darf mal wieder bei euch sein, sonntags mittags um 12. Und ich habe von Michael gehört, was euer Thema für dieses Jahr ist, mit dem ihr unterwegs sein werdet. Und ich werde heute am Anfang und am Ende meiner Predigt Bezüge dazu haben. Und dazwischen habe ich etwas auf dem Herzen, von dem ich glaube, dass es schon damit zusammenhängt, aber auch für den einen oder anderen hoffentlich ganz persönlich sein wird. Zunächst mal möchte ich euch erzählen von einem Ereignis, das habe ich vor knapp 14 Tagen in der Zeitung gelesen. Und es drückt etwas aus über unsere Fähigkeiten als Menschen, liebevoll und hilfreich miteinander umzugehen. Das war jetzt in Gänsefüßchen schon mal gesetzt. Ihr werdet das gleich ein bisschen besser verstehen. In Murnau in Bayern ist vor knapp 14 Tagen am 17. Januar ein 81-jähriger Mann mit seinem Auto unterwegs auf einer Straße. Und dass ihr das euch so ein bisschen vorstellen könnt, er fährt seine Straße entlang und stellt euch vor, das hier wäre ein parkendes Auto mitten auf der Straße, wo er langfährt. So, jetzt muss er ja irgendwie an dem Auto vorbei und er entscheidet, ich werde jetzt also in die Gegenfahrbahn fahren, um an dem Auto vorbeizukommen. Ein relativ normaler Vorgang. Während er auf die Gegenfahrbahn wechselt, kommt ihm eine 63 Jahre alte Frau in ihrem Auto entgegen und beide treffen sich genau neben diesem parkenden Auto. Motorhaube an Motorhaube, schauen sich an und beide sind hundertprozentig davon überzeugt, sie haben recht. Sie haben Vorfahrt. Ihr dürft mal kurz überlegen und mal für euch einschätzen, wie lange haben die da wohl gestanden. Ich habe die Geschichte heute Morgen in Hilden schon erzählt, da hat einer gesagt, die stehen immer noch da. Das ist nicht so. Also seit dem 17. Januar hat sich da was getan. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, die gucken sich 50 Minuten an. Jeder sitzt in seinem Auto, schaut auf den anderen und sagt, ich habe recht, fahr du gefälligst zurück. Nach 50 Minuten rückt die Polizei an und nach weiteren 10 Minuten des Gesprächs mit den beiden Betroffenen haben sie es tatsächlich geschafft, die Straße wieder freigeben zu können. So, in dem Zeitungsartikel stand noch schönerweise, auf beide Verkehrsteilnehmer wartet jetzt eine Nachschulung in Verkehrsrecht. Beiden droht eine Anzeige wegen Nötigung des anderen. Und der Zeitungsartikel endet dann mit dem schönen Satz, ob diese unglaubliche Sturheit der Senioren den ganzen Stress wert war, das ist nicht bekannt. Natürlich nicht. Natürlich ist es den ganzen Stress nicht wert. Aber wenn man zusammenwachsen will, zueinander hin und miteinander, dann bedeutet das auch, das ist zumindest meine Lebenserfahrung mit knapp 38 Jahren, das macht auch immer wieder Mühe miteinander. Und der andere ist nicht immer so bequem, wie ich ihn gerne hätte. Und manchmal trifft unsere Sturheit auf die Sturheit eines anderen. Und dann ist das Spannende, ob ich daran wachse, wie ich damit umgehen werde. Was ich daraus machen werde aus diesen besonderen Begegnungen. Und ich glaube, dass das, was ihr als Thema vorhabt in diesem Jahr, sehr wertvoll ist und gleichzeitig sehr herausfordernd. Wie gehe ich mit der Andersartigkeit des anderen um, mit den Dingen, die ihm so wichtig und seine Überzeugung sind, mit dem, was mir so wichtig ist, von dem, was ich glaube, was das alles Entscheidende ist. Und Tatsache ist, wir können aneinander wachsen oder wir können aneinander verzweifeln oder einander im wahrsten Sinne des Wortes im Weg stehen. Ich kann mich erinnern, nach meinem Studium an der Bibelschule gab es noch so ein paar Treffen, wo man hinterher nochmal zusammenkam und ein bisschen im Austausch war. Ich kann mich nicht an viele Inhalte erinnern, aber an einen besonderen Moment kann ich mich erinnern. Da saßen wir mit ein paar Leuten zusammen und wir hatten, glaube ich, die Aufgabenstellung, was glaubt ihr, was sind die herausforderndsten Dinge im Gemeindedienst später einmal? Und dann kam so und dieses und jenes und alle erzählten so, was sie so denken. Und dann saß einer in der Runde, der sagt, ich habe letztens mit einem älteren Herrn zusammengesessen. Ich meine, er hätte gesagt, es wäre der Jan de Wilde gewesen, wer den von euch noch kennt. Und der sagt, der Jan de Wilde hat mir gesagt, nicht die Glaubensherausforderungen, nicht die Dinge, wo wir als Gemeinde von außen angegriffen und kritisiert worden sind, waren auf den vielen Jahrzehnten meines Dienstes das Herausforderndste, sondern die Angriffe und die Verletzungen von innen, innerhalb der Gemeinde, in der Gemeinschaft miteinander. Das hat mir am meisten Mühe gemacht. Das hat mich am meisten müde gemacht, mich am ehesten an den Punkt gebracht, meinen Dienst quittieren zu wollen. Das war ein besonderer Moment, deswegen kann ich mich noch daran erinnern, dass wir da gesessen haben und gesagt, wie wichtig, wie bedeutsam ist, das gemeinsam in einer Gemeinde sein, dieses Einheit nicht nur irgendwie finden, sondern von Jesus geschenkt zu bekommen und sie dann zu bewahren, durch die Art und Weise, wie wir übereinander denken, reden, miteinander umgehen. Ich möchte mit euch heute über eine Geschichte sprechen, die wahrscheinlich viele von euch kennen, über zwei Menschen, die ein besonderes Erlebnis haben. Und mir geht es zunächst mal um diese beiden. Aber ich glaube dennoch, dass wir an der Art und Weise, wie Jesus mit ihnen umgegangen ist, etwas lernen können für den Gedanken, wie wir untereinander miteinander umgehen sollten. Und ich glaube, dass es tatsächlich uns auch hilft, die unterschiedliche Art und Weise, wie wir wachsen, was gerade unser Thema ist, was gerade persönlich dran ist, zu respektieren und uns darin zu ergänzen. Wir haben ja die Tendenz zur Projektion. Das, was ich gerade als das Allerwichtigste ansehe, denke ich ja manchmal auch, das müssten alle anderen endlich auch mal kapieren. Und ich weiß, ich habe einen jungen Mann bei uns in der Gemeinde mal sehr damit herausgefordert, er sagte, guck mal, an der Stelle, die müssten doch mal, ich sag mal, aufhören mit Rauchen. Das wird doch endlich mal Zeit. Und ich habe ihm gesagt, guck mal, es kann sein, es bekehren sich zwei Leute und beide haben zwei Laster, sie rauchen und sie trinken und Gott fängt mit dem einen an und befreit ihn von seiner Alkoholsucht und geht den Weg mit ihm und in der Phase raucht er noch. Und beim anderen geht es umgekehrt. Und dann kannst du die beiden nebeneinander stellen und kannst du dir gegenseitig Vorwürfe machen. Oder du schaust, wie ist Gott im Leben jedes Einzelnen am Wirken und feierst die Schritte, die Gott im Leben des Einzelnen geht, auch wenn die unterschiedlich sind. Und das zu entdecken und zu verstehen, ist ein ganz wertvoller Teil, um gemeinsam wachsen zu können. Weil wenn wir alle synchron wachsen müssen, dann sehen alle Bäume gleich aus, dann ist alle Individualität verloren. Aber das hat Gott nie so gemacht. Und deswegen möchte ich euch zeigen, wie Jesus zwei Menschen nachgeht, in besonderer Weise und in ihr Leben hineinspricht. Bevor ich das tue, eine kurze Frage für euch persönlich, ob ihr euch darin wiederfindet. Vielleicht kennt ihr Momente eines gequälten Wollens als Christ. Ja, man will ja das Richtige. Ja, es ist richtig, heute hier im Gottesdienst zu sein. Es ist richtig, Gott anzubeten. Und irgendwie weiß ich das ja. Diese Momente, wo dein Kopf sagt, ja, es ist gut, Christ zu sein. Es ist gut, jetzt das zu tun, was die Bibel sagt. Und der ganze Rest sagt dir, ich will gerade nicht. Es nervt mich gerade alles. Es ärgert mich alles gerade. Es ist gerade alles so schwierig. Es ist so, ja, die Überzeugung ist im Kopf, aber sie fühlt sich gerade nicht so leidenschaftlich an. Und dann kommt vielleicht noch einer und setzt sich hier sonntags morgens hin und sagt, habt ihr die Woche alle eigentlich reichlich Bibel gelesen? Es gibt nichts Besseres, was ihr tun könnt. Und wisst ihr, mein Gebetsleben und es gibt so Dinge. Und dann denkst du, ja, lass mich in Ruhe. Ich bin froh, dass ich weiß, dass Gott mich lieb hat und es ist alles okay. Ich weiß, jetzt meldet sich keiner. Es ist nicht der Moment für einen Aufruf, aber ich kenne solche Momente. Ihr vielleicht alle nicht, dann bin ich hier jetzt ganz exotisch. Ich stehe jetzt trotzdem gerade hier vorne. Aber ich möchte mit euch lesen in Lukas 24 von zwei Menschen, von denen ich glaube, dass sie an einem ähnlichen Punkt waren. Und da steht Folgendes, ist das besetzt vom Klicken her? Muss ich aber klicken, ne? Den Bibeltext. Ist angeschaltet, ja. Okay, dann. Also ich drücke jedenfalls. War schon richtig. Also ich kann den euch auch nur vorlesen, aber wenn es klappt, dürft ihr auch mitlesen. Da, genau. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, Bist du der Einzige, der sich zu der Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Ihm haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie ihn. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs war mit uns und sprach und das Verständnis für die Schrift öffnete? Sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simeon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Vielleicht ein bisschen außergewöhnlich, eine lange Bibelgeschichte am Sonntag zu lesen, aber ich finde, es gibt uns ein bisschen ein Gespür für das, was da so geschehen ist mit diesen zwei Menschen. Wir befinden uns also kurz nach der Zeit von Karfreitag, von dem Sterben Jesu. Wir wissen heute auch schon nach dem Ostersonntag, nach dem Termin, wo Jesus auferstanden ist. Und wir befinden uns in einer Phase, wo die Jünger auf der Suche danach waren, wie sie all das, was da gerade so geschah, denn für sich richtig einordnen. Was das mit ihrem Bild von ihrem Herrn und was das mit ihrem persönlichen Glauben macht. Und so schauen wir hier auf zwei Menschen, von dem einen ist uns noch der Name genannt, aber die uns sonst völlig unbekannt sind. Wenn wir heute davon reden, dann sagen wir immer, das sind die Emmaus-Jünger. Aber wir wissen letztlich nichts über sie. Vielleicht hilft das uns ein bisschen für die Identifikation. Vielleicht fühlen wir uns manchmal auch so wie ein paar namenlose Jünger Jesu in der weltweiten Gemeinde Jesu. Und sie hat ja ihre großen Namen auch heute. Und wir sind halt einer, der heute irgendwie in Langenfeld im Gottesdienst sitzt. Wisst ihr, was mir gefällt daran ist, dass wir uns jetzt mal anschauen können, wie ihr Herz war und im Weiteren auch, wie Jesus damit umgegangen ist. Und was Jesus in der Lage ist, in ihrem persönlichen Leben zu tun. Das heißt, was mir aufgefallen ist, in der Bearbeitung dieses Textes, sie stufen Jesus herunter. Ist euch das aufgefallen beim Lesen? Ich werde euch das an ein paar Beispielen deutlich machen. Die Frage ist, wo passiert dir und mir das in unserem Alltag, dass Jesus nicht mehr Herr und Mittelpunkt und absolute Autorität in meinem Leben ist, sondern ein Teil davon? Das ist oft keine böse Entscheidung. Ab heute will ich nicht mehr so richtig, sondern es ist etwas, was in unserem Leben als Prozess passieren kann. Das ist der Moment, wo du sagst, ja, ich bin auch Christ. Auch. Neben allem anderen, was ich bin. Oder bin ich Christ und als Christ auch die anderen Dinge? So, und da fängt das an von dem, wo ich euch mit hineinnehmen möchte. Wo begegnet uns das? Wo der Wille Gottes nicht mehr der absolute Maßstab für mein Leben ist, wo seine Heiligkeit im Sinne von er ist perfekt und an ihm orientiere ich mich, nicht mehr das ist, was mich in Begeisterung versetzt und das ist, woran ich mich orientiere. Wo seine Souveränität zu handeln, so oder so, und ich nehme das aus seiner Hand und vertraue ihm und das ist Gutes, nicht mehr gegeben ist, sondern wo ich das so ein bisschen herunterstufe und denke, Gott, warum tust du eigentlich nicht mal, was ich gerne von dir hätte? Es gibt diese Momente, das glaube ich zutiefst, mindestens in meinem Leben, vielleicht auch bei dir, wo wir so ganz unbewusst Gott herabstufen. Wo er ein Teil meines Lebens wird, aber nicht im Sinne von Mittelpunkt, sondern etwas, was gut ist, dass es auch dazu gehört. Und wenn es mir mal schlecht geht, kann ich auch noch mal ein Gebet sprechen. Oder in all den Fragen, wo es um Moral und Wertvorstellungen geht, zu sagen, ja, die Bibel ist schon hilfreich, da kann man sich mal Gedanken drüber machen, was Gott da wohl so mit gemeint hätte. Aber am Ende ist die Gesellschaft, in der wir leben, so, jeder von uns entscheidet ganz persönlich und individuell, was er für richtig und für falsch hält. Und wir stufen Gott mit seinem Anspruch, der absolute Maßstab und der Mittelpunkt und das Zentrum zu sein, dann unwillkürlich herab. Was ist mit so einem Satz wie, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes? Und dann gibt es die Phasen, wo du vielleicht auf einer Konferenz warst oder ermutigt bist oder irgendwo ein Erlebnis mit Gott hast und du sagst, hey, es geht alles um ihn. Aber es kann auch sein, dass dir das leidenschaftliche Gebet, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in meinem Leben, gerade nicht so richtig über die Lippen kommt. Weil du die Befürchtung hast, das würde etwas an deinem Leben ändern, was du gerne so behalten würdest, wie es gerade ist. Oder weil einfach Frust da ist oder du auch Gott anders erwartet hättest. Und das ist das Nächste, worum es mir geht in der Beobachtung dieser beiden Jünger. Jesus war nicht so, wie sie ihn gewollt hatten. Und das hat sie geärgert, das hat sie irritiert. Jesus war nicht so, wie die Jünger sich das gewünscht hätten. Es passte einfach nicht. Deswegen sagen sie ihm, weißt du, bist du der Einzige, der nicht mitbekommen hat, was da gerade geschehen ist in Jerusalem? Weißt du nicht, was da gerade für eine Welt zusammengebrochen ist? Wir haben geglaubt, aber dann. Manchmal denke ich, das denken wir vielleicht so ein bisschen auch so, zu sagen, Gott, super, dass es dich gibt, aber was hier gerade in meinem Leben abgeht, weißt du das eigentlich? Weißt du gerade, was los ist auf dieser Welt? Oder vielleicht kennt ihr so Gespräche, wenn jemand weiß, du bist Christ und du sagst, ja schön, dass du Christ bist, aber weißt du, was los ist in dieser Welt? Wo ist denn da dein Gott? Warum handelt Gott denn nicht? Warum tut er denn nicht das, was wir alle gerade für richtig und für gut fänden? Für die damaligen Jünger war das, die Römer sind immer noch da. Jerusalem und Israel ist immer noch nicht befreit. Die Probleme sind eher größer geworden als kleiner. Jetzt sind wir nämlich auch noch irgendwie nicht mehr neben Jesus und die Helden, sind wir auch noch in der bedrängten Schar. Wisst ihr, Jesu Lösungsansätze und seine Lehre klingen auf dem schönen grünen Hügel bei Brot und Fisch sehr gut. Aber wenn du dann in deinem Alltag zurück bist, wenn es an die harten Entscheidungen geht, dann kann es auch durchaus mal sein, dass du sagst, Jesus, das funktioniert auch nur in der Theorie. Es ist schwierig, dir so zu folgen. Und manchmal erscheint das alles nicht so richtig alltagstauglich oder es hat uns einfach enttäuscht. Und wisst ihr, was auffällig ist? Alle Lehre Jesu über Opfer, über seine Hingabe, sein Sterben, alles das, was er ihnen gesagt hat, das haben sie ausgeblendet. Ihre Theologie von dem, was sie von Jesus übernommen haben, musste zu dem passen, was ihre Überzeugung von diesem Jesus war. Und deswegen sind sie daran gescheitert. Kann es sein, dass Jesus und der Wille Gottes dir manchmal auch nicht so richtig entsprechen? Und dass das nicht so ganz passt? Entweder, dass wir sagen, Gott, so ganz genau kann ich das nicht nehmen. Oder aber, dass wir manchmal auch es viel genauer nehmen als Gott und unser Leben damit kompliziert und schwierig machen. Da, wo Gott nur noch unser Leben bereichern und unsere Ziele erfüllen soll, da degradieren wir ihn zu unserem Erfüllungsgehilfen. Der bitte tun soll, was wir gerne hätten. Und gut, dass wir jemanden haben, der Wunder tun kann. Im Alten Testament finden wir das auch. Saul weiß, es gibt diesen Gott und dieser Gott hat mich eingesetzt als König. Aber am Ende geht es für Saul immer um ihn. So, und es geht darum, dass Gott ihn bestätigen soll, seinen Dienst, seine Autorität als König. Und es hat eine Verschiebung gegeben in dem Verständnis von Saul, dass nicht Gott Zentrum war, sondern er und Gott seinem Leben dienen sollte. Und denn, wenn der Prophet nicht kommt und wenn das Opfer nicht gebracht wird und das Volk nicht merkt, Gott ist da und steht zu diesem Saul, dann meint Saul, er muss eben selber eingreifen. Er muss selber dafür sorgen, etwas Besonderes zu sein. So, die Frage, die ich uns stellen möchte, die man sich immer wieder neu beantworten muss, ist die Frage, wer war oder wer ist dieser Jesus heute für dich und für mich? Mir ist aufgefallen in diesem Text, dass die zwei Jünger Jesus erzählen, ohne dass sie ihn erkannt haben, was da alles so passiert ist in Jerusalem. Und dann sagen sie über Jesus, dass er ein großartiger Prophet war. Also ein Prophet ist ja prima vom Titel. Aber bis dahin haben sie eigentlich geglaubt, sie hätten den Messias gefunden. Sie haben eigentlich gedacht, das ist die Offenbarung Gottes, auf die wir seit Jahren warten. Seit Jahrhunderten warten. Und wir sind dabei, wir sind die privilegierten Jünger, wir sind mit ihm unterwegs. Und dann passiert etwas, mit dem sie nicht gerechnet haben. Die Dinge laufen anders als erwartet. Und dann stufen sie ihn schon von dem Begriff herunter, vom Messias zum Prophet. Er war ein Mann Gottes, er war jemand, der gewirkt hat, aber nicht mehr das absolute Zentrum. Wie ist das manchmal in unserem Leben? Vielleicht hilft die Identifikation mit den beiden euch auch schon mal, einfach zu sagen, hey, klar, wir sollen Gott alles zutrauen. Alle Dinge sind möglich bei Gott und wir haben großartige Lieder, die das bekennen. Aber wir haben auch unsere Erfahrungen, je länger wir unterwegs sind, wo wir vielleicht gebetet haben, wo das Wunder, was wir uns gewünscht hatten, ausgeblieben ist, wo Gott nicht so gehandelt hat, wie wir uns das vorgestellt haben, wo Dinge anders geblieben sind. Jesus hat nicht alle geheilt, für die wir vielleicht gebetet haben. Aber Gott kann immer noch alle heilen. Aber wie bekomme ich das in Frieden miteinander zusammen? Da, wo du für Dinge gebetet hast um Veränderungen oder fest davon überzeugt wirst, Gott wird das jetzt machen. Und dann kommen die Dinge anders. Ist Gott immer noch dein kompetenter Ansprechpartner, der, auf den du dich zu 100% verlässt und sagst, Gott, auch wenn ich dich gerade nicht verstehe, ich bleib dran bei dir, ich vertraue dir. Den beiden ist das in der Phase schwer gefallen. Und ich stelle sie euch heute deswegen so genau vor, weil es doch mal schön und tröstlich ist, dass nicht jeder in der Bibel ein Held war. Und dann gibt es ja noch die verrückten Spinner um uns herum, die uns dann auch noch heiß machen und uns die tollen Dinge erzählen, was Gott gerade alles Gewaltiges tut. Und wir sind ja erst kurz nach der Silvesterfreizeit und vielleicht habt ihr das auch so ein bisschen erlebt. Silvesterfreizeit, dann kommen alle wieder und alle sind on fire. Alle sind begeistert und dieses Jahr geht was und Gott ist großartig. Und den beiden ging das auch so. Ja, unsere Frauen waren am Grab, das Grab ist leer. Aber wisst ihr, das Entscheidende ist, keiner hat ihn gesehen. Schön, dass das Grab leer ist. Die waren nicht überzeugt. Sie waren genervt, die waren innerlich herausgefordert durch andere, die so begeistert waren. Ja, da habt ihr hier den Michael sitzen, der grundsätzlich glaubt, es geht voran. Gott baut sein Reich und Gemeinde ist großartig. Und vielleicht geht ihr euch manchmal auf den Keks damit. Könnte ja sein. Ja, der Jugendleiter, der Konferenzfreak, der wieder irgendwo war und sagt, boah, und wir haben Gottes Gegenwart gespürt. Und du denkst, ich will durch meine nächste Woche kommen. Was mir ja noch aufgefallen ist, in letzter Zeit machen ja Prediger das immer so, sie bringen immer noch ein Foto von ihrer Familie mit. Und interessanterweise machen das immer nur die, die eine ganz hübsche Frau und zwei ganz hübsche Kinder zu Hause haben. Habt ihr das schon mal gemerkt? Alle anderen bringen kein Foto mit. Also behaupte ich jetzt mal, aber... Ich hätte eins mitbringen können, nur lieb wären meine Kinder nicht immer, aber fürs Foto hätte es gereicht. Aber wie ist das, wenn du so immer das alles präsentiert bekommst und du denkst, hey, meine Realität, meine Mühe, dran zu bleiben bei Jesus, ihm zu vertrauen, das ist eine ganz andere Herausforderung. So, das war jetzt genug Depri, jetzt kommen wir zur nächsten Überschrift. Jesus stellt seine Jünger wieder her. Die beiden namenlosen, also der eine ist irgendwie genannt, aber für uns völlig namenlosen Jünger. Jesus holt sie genau da ab, wo sie im Moment stehen. Und zwar weg von Jerusalem, nicht im Zentrum, nicht da, wo es eigentliche Geschehen ist. Jesus geht denen nach, investiert Stunden, einen Fußweg, um Menschen, die desillusioniert sind, die eigentlich fertig sind mit ihrem Vertrauen in diesen Gott, neu zu begegnen. Und das liebe ich an dieser Geschichte und das liebe ich an unserem Gott. Er verdammt sie nicht für ihren Unglauben, er macht sie nicht fertig. Er ist, sagt glaube ich die Luther-Übersetzung, er rügt die Trägheit ihres Herzens. Ja, er hat schon Ermahnendes für sie, aber wisst ihr, er nimmt sich ganz viel Zeit voller Liebe und Geduld und Gnade und dann hält er eine lange Bibelstunde. Bei all dem Erlebten, Gehörten und dem Erklärten der letzten 3 Jahre bleibt ganz viel Unverständnis. Du kannst lange Christ sein und es kann ein Moment in deinem Leben kommen, der dich so herausfordert, dass dein Wissen wieder neu ins Herz muss, damit es dich durchträgt durch deine neue Lebensphase. Aber ist es nicht gut zu wissen, ich muss das nicht alleine schaffen, da gibt es einen Jesus, der sagt, komm, darf ich dich nochmal erinnern, all das, was du eigentlich schon wissen solltest, an all das, was du mal gehört und gelesen und gelehrt bekommen hast, darf ich es dir neu lebendig machen, damit es dich tragen kann, damit es nicht nur Kopfwissen ist? Ich meine, das kann uns ja in große Sorge versetzen, dass das reine Bibelwissen, das wir alle so anhäufen, uns nicht durchbringt. Die haben 3 Jahre Lehre bei Jesus gehabt. Das, worauf wir alle neidisch wären. Und trotzdem brauchten sie diese besondere Begegnung. Ich finde es enorm wichtig zu wissen, mit welcher Geduld, mit welcher Ausdauer Jesus mit seinen Jüngern umgeht und ihnen nachgeht. Und Jesus unterscheidet dabei nicht zwischen den wichtigen und den unwichtigen Jüngern. Jesus geht einem Petrus nach, der ihn 3-mal verraten hat. Und er sorgt für eine Begegnung mit ihm, die diesen Petrus wieder in Ordnung bringt. In Frieden mit Jesus, in Frieden mit seinen Glaubensumständen, in Frieden damit, wieder vorangehen zu können, wieder glaubensvoll zu sein, wieder Konferenzfreak zu sein, wieder begeistert zu sein von Jesus. Weil Jesus ihm ganz persönlich nachgegangen ist, mit der Frage, hast du mich lieb? Er geht einem Thomas nach, der einfach so verzweifelt und so glaubenslos ist, dass er ihm ganz persönlich sagt, komm mal her, leg mal deine Hand in meine Seite, fass mich an, damit du wieder glauben kannst. Und er geht 2 Jüngern nach, die wir gar nicht kennen und redet mit ihnen und lehrt sie und offenbart sich ihnen, damit ihr Glaube wieder stark wird. Wisst ihr, die allerbeste Bibelstunde bringt zwar unser Herz zum Brennen, aber erst die Offenbarung von Jesus setzt uns in Bewegung. Die gehen da mit Jesus und sie hören und sie bekommen gelehrt und das ist alles irgendwie beeindruckend. Und hinterher sagen sie das ja auch, brannte nicht unser Herz, als er so mit uns geredet hat, als er uns das alles gesagt hat. Aber der Moment, wo Jesus ihnen zeigt, ich bin's tatsächlich. Das ist der Moment, wo sie sich entscheiden, obwohl sie gerade schon einen langen Weg hinter sich hatten, alle ihre Pläne über Bord zu werfen, aufzustehen und wieder zurückzugehen zu den anderen. Der Moment, wo Jesus sich ihnen offenbart und er tut das in dieser Kombination aus dem, was er sie lehrt, aus dem, was er ihnen alles sagt und ich wäre neidisch darauf. Also hätte ich das gehabt, ich könnte heute einen Topseller als Buch schreiben. Jesus erkennen von Mose über die Propheten bis ganze Alte Testament durch. Das wäre der Hit. Und das haben die beiden geschenkt bekommen von Jesus. Aber erst der Moment, wo Jesus ihnen zeigt, ich bin's, ich breche gerade das Brot, ich bin in Gemeinschaft mit euch, ich bin euch gerade nachgegangen, ist der Moment, der alles für sie wieder auf Reset drückt. Das ist so wichtig, so beeindruckend für sie, dass die Frage, wohin Jesus auf einmal verschwunden ist, gar nicht mehr so wichtig ist. Die interessiert uns heute beim Lesen, wie das so gegangen ist. Und wo Jesus wohl als nächstes war. Aber das war damals gar nicht mehr wichtig. Das heißt, die Momente, wo wir spüren, Jesus ist da, er offenbart sich, sind die Momente, wo wir nicht mehr jedes Detail im Kopf verstanden haben müssen, wo wir ihm neu vertrauen können. Und ich glaube tatsächlich, dass Gemeinschaft miteinander ein ganz wesentlicher Schlüssel dafür sein kann, dass Jesus sich uns offenbart. Weil Jesus geht hier in die Tischgemeinschaft mit seinen Jüngern. Und ich habe im vergangenen Jahr, in der 2. Jahreshälfte, wieder einen Alpha-Kurs machen dürfen bei uns in Wuppertal. Und ich liebe diese Momente, wenn ich merke, wir reden auf der Sachebene, wir erklären den Glauben, aber es passiert etwas, was ich über Erklären alleine nicht tun kann. Es entsteht ein Bewusstsein, eine Erkenntnis über diesen Jesus. Und ich liebe diesen besonderen Moment, ich werde den so schnell nicht vergessen, als wir über Gebet, warum und wie betet man gesprochen haben. Und dann sitzen wir zusammen und dann sitzen da Teilnehmer und sagen, wir haben noch nie gebetet, aber sollen wir das mal zusammen machen? Und nicht ich habe das initiiert, sondern da gehen Leute so einen ganz vorsichtigen kleinen Glaubensschritt und sagen, ich will mich mal nähern diesem Gott, ich will mich öffnen. Und dann reden wir nicht mehr über, was betet man denn da so und faltet man die Hände und warum schließt man die Augen, sondern auf einmal wird es persönlich offenbar. Und wo geschieht das so oft? In Gemeinschaft. Und wisst ihr, ich habe ja gesagt, ich komme zum Ende hin nochmal auf diesen Gedanken zusammenwachsen. Die Erkenntnis, die Offenbarung von anderen reicht nicht für mich persönlich. Das reicht nicht. Ja, so, Sie haben gehört, das Grab ist leer, aber das Hören von anderen hat Ihren Glauben alleine nicht gestärkt. Wenn du immer sagst, ich habe so viel mit Gott erlebt, ich erzähle den anderen das ständig, warum können die Gott nicht glauben? Weil sie ihre eigene Offenbarung von Jesus brauchen. Du kannst sie darin ermutigen, das zu suchen und zu glauben und vielleicht selber zum Grab zu laufen, anstatt nach Emmaus. Aber du kannst nicht deine Offenbarung in das Leben von anderen übertragen. Jeder von uns braucht seine persönliche Offenbarung von Jesus. Und als die Jünger zurückkommen, die beiden Emmaus-Jünger, und das alles erzählen, erscheint Jesus dort. Und obwohl die gerade erzählt haben, wir haben Jesus gesehen, haben die alle einmal Angst und denken, oh, hier ist ein Gespenst. Und Jesus muss die anderen erstmal wieder beruhigen, muss sagen, gib mir mal was zu essen, ich esse mal was, ihr seht, ich bin kein Gespenst, ich bin's wirklich. Sie haben gerade gehört, Jesus hat sich denen offenbart und die anderen sind erschrocken, als Jesus wirklich kommt. Wir brauchen unsere persönlichen Offenbarungen von Jesus und es gibt keine Schablone, das muss nicht bei allen gleich sein. Sondern so wie Jesus das macht, persönlich, individuell, liebevoll und ganz geduldig mit jedem Einzelnen von uns. Ich finde, diese Geschichte klärt ein paar Dinge von dem Gedanken zusammenwachsen, miteinander unterwegs sein. Wenn du jemanden weißt in deinem Umfeld, der gerade eher so ein Emmaus-Jünger ist, der gerade ganz viel hinterfragt, der gerade irgendwie frustriert ist, kannst du dem liebevoll nachgehen, kannst du mit dem Stunden der Bibelarbeit verbringen und alle seine Zweifel und seinen Ärger und seine Enttäuschung über Gott einfach mal auch annehmen und mit ihm tragen? Oder ist da ganz schnell der erhobene Zeichen, hör mal, was soll denn der Quatsch? Jesus ist immer gut und Gott macht immer alles richtig, musst du nur Vertrauen haben und fertig. Das sagen wir ja manchmal so leicht, wenn es uns gut geht. Die frommen Antworten sind ja alle gut abgespeichert. Aber ich glaube, dass das oft so ist, dass das scheitert so ganz banal an diesen Sätzen, du musst das doch wissen, du musst das doch glauben, du musst das doch richtig machen, du darfst doch das nicht mehr falsch machen. Oder ist das eher ein, schau mal, ich erkläre dir das nochmal, ich möchte dich erinnern, ich möchte dich ermutigen, ich gehe dir nach, ich nehme mir die Zeit, die du brauchst, dass ich dich begleiten kann an den Punkt, wo Jesus sich dir neu offenbart. Damit du weiter wächst, damit dein Glaube gestärkt wird. Oder mal so ganz plakativ, wenn ich gerade geschrieben habe, die allerbeste Bibelstunde. Wie ist das mit dem Zusammenwachsen? Und dann gibt es so die Tendenz immer zu sagen, hey, wir müssen mehr Gottes Wort haben, wir müssen mehr Bibel lesen und studieren der Bibel. Und die anderen sagen, hey, das ist alles Kopfwissen, wir müssen Jesus erleben. In der Geschichte muss das beides ganz dringend zusammen. Auch als Jesus sich das zweite Mal offenbart und sie alle ihn für ein Gespenst halten, macht er sowohl Erleben, er nimmt Brot und er isst und er zeigt, ich bin's wirklich, ich bin kein Gespenst. Und er erklärt wieder von Mose und den Propheten und überall, dass er der Messias ist und wie sie das alles richtig einzuordnen haben. Das heißt, die Wissensebene und die Erlebensebene gehört für Jesus immer zusammen, nicht gegeneinander. Das könnte zum Beispiel ein Kampfthema sein in Gemeinden, was man beerdigen könnte, wenn man das versteht von Jesus her, dass es so gut zueinander gehört. Oder eben der Gedanke, was andere dir erzählen, muss das deinen Glauben tragen oder darf dich das ermutigen, deine eigenen persönlichen Erfahrungen mit Jesus zu machen? Ich möchte dich ermutigen, wenn du zu denen gehörst, die dich da so ein bisschen reinfühlen können und sagen, das ist manchmal vielleicht bei mir gerade genau so ein Punkt, dass mir das so schwerfällt. Und meine letzte Offenbarung, dass Jesus sich mir gezeigt hat, dass mein Glaube wirklich Mut gefasst hat, liegt schon zu lange zurück. Ich möchte dich ermutigen mit diesem Gedanken, Jesus geht hier zwei völlig scheinbar für uns aus heutiger Sicht unbekannten, unbedeutenden Jüngern nach. Sie waren ihm nicht egal. Und du bist ihm auch nicht egal. Und deine Fragen an ihn, deine Anfragen, deine Zweifel, dein Bemühtsein, ich halte am Glauben fest, aber da ist manches, was ich nicht verstehe. Das ist Jesus nicht egal. Und er sagt nicht, du musst einfach nur glauben. Er ist sogar bereit, mit dir Wege zu gehen, dass du Antworten bekommst. Ich habe das persönlich einmal ganz intensiv in meinem Leben erlebt, dass ich diesen Moment brauchte, wo mein Glaube am Nullpunkt war, wo Gott sich mir neu offenbart hat, Jesus mir das neu gezeigt hat und in der Folge ich auch intellektuell vom Verständnis der Bibel her Antworten für meine damaligen Glaubensfragen bekommen habe. Und beides war wichtig für mich, beides trägt heute gemeinsam. Ich möchte dich ermutigen, Dinge nicht aus Tradition heraus einfach weiterzumachen, sondern gute Gewohnheiten zu nutzen als eine Möglichkeit, dass Jesus sich dir offenbaren kann. Die beiden haben abends sich zusammengesetzt, haben ihren Gast eingeladen und sie hatten Tischgemeinschaft. Und es war eine Gelegenheit, dass sich Jesus ihnen zeigen konnte. Dass du heute hier bist, kann deine Tradition sein, weil man es dir von dir erwartet und verlangt. Oder es kann sein, Jesus, ich brauche eine neue Begegnung, deswegen sitze ich heute wieder hier. Ich will einfach hier sitzen und warten, dass ich dich neu spüre, neu erlebe, gestärkt nach Hause gehe. Und ich glaube, dass Jesus solchen suchenden Menschen auch heute noch begegnet und gerne begegnen möchte. Und dann wächst dein persönlicher Glaube und dann wächst man auch miteinander und zueinander hin. So, das war, was mir auf dem Herzen lag, dass wir verstehen, wir sind nicht alle am gleichen Punkt, sondern wir stehen an anderen Punkten und wachsen doch miteinander. Und wir können auch voneinander lernen. Und auch diese Jünger untereinander waren so unterschiedlich. Und jeder hat das geteilt, jeder erzählte, was er erlebt hat. Aber jeder musste seinen persönlichen Weg gehen. Und so waren sie ermutiger füreinander, ohne dass man sagen konnte, das von mir muss reichen für dich. Das braucht es gar nicht, weil Jesus kann dir heute Morgen nachgehen, dir persönlich neu begegnen. Dafür würde ich gerne noch mit euch beten, ganz besonders für die, die das vielleicht betrifft. Und viel anderes von, wie man zusammen wächst und wie Gemeinschaft aussieht, ist, glaube ich, etwas, habt ihr noch viele Wochen und Monate vor euch. Aber der Gedanke war mir sehr auf dem Herzen zu sagen, in dieser Unterschiedlichkeit, Jesus geht dir heute nach. Jesus, danke, dass du ein treuer Gott bist, dass du treu bist über die Momente hinaus, wo wir treu sind. Dein Wort sagt, da wo wir untreu werden, bist du trotzdem ein treuer Gott. Danke, Jesus, dass wir gerade in dieser Geschichte rund um dein Sterben und deine Auferstehung sehen dürfen, wie viel Liebe und Geduld du mit deinen Jüngern hattest in ihrem Versagen, in ihren Glaubenszweifeln, in ihrem innerlich gescheitert sein an dir. Und danke für die Art und Weise, wie du individuell diesen Jüngern nachgegangen bist, wie du dich ihnen neu gezeigt hast, wie du ihr Verständnis hast wachsen lassen, wie du ihnen begegnet bist. Und dass diese Momente, wo du dich dann so neu gezeigt hast, ihr Herz zum Brennen bringen, ihnen neue Leidenschaft geben, sie laufen lassen im wahrsten Sinne des Wortes für dich. Jesus, ich wünsche mir, das war so mein Anliegen auf meinem Herzen heute für diesen Mittag, wenn ich hier bin, dass ich Menschen, die sich damit identifizieren können, ermutigen kann, dass du sie nicht vergessen hast und dass du bereit bist, auch ihnen nachzugehen und dass es sich lohnt, ein offenes Herz zu haben und zu hören auf das, was so alles drinsteckt in deinem Wort und dass unser Wissen über dich, wenn es von dir neu inspiriert ist, unser Herz zum Brennen bringen kann und uns Leidenschaft für dich geben kann. Und du weißt, wer hier heute sitzt und wirklich weiß, ich brauche es neu, dass Jesus sich mir offenbart. Und bei diesen beiden war es einfach die Art und Weise, wie du das Brot gebrochen und gebetet hast. Aber schenke uns doch unsere persönlichen Begegnungen mit dir, die unseren Glauben stärken, die uns Vertrauen und Sicherheit in dich geben, auch da, wo wir dich nicht verstehen, dass wir unseren Glauben festhalten können in dir. Nicht nur durchkommen, sogar wieder neu mit Begeisterung laufen können, dir nach und zu dir hin. Amen.